Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Bundeskanzler Friedrich Merz wird vom 24. Februar bis 27. Februar nach China reisen, mit dabei eine große Wirtschaftsdelegation, viele CEOs der großen DAX-Konzerne Adidas, Bayer, Henkel, BMW, alle sind dabei und wollen natürlich auch über ihre Themen und über Rohstoffthemen sprechen. Und damit herzlich willkommen hier beim Rohstofftalk von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Michael Blumenroth, er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Michael, schön dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, Manuel.
Schön, und wir haben viele, viele Themen. Seit unserem letzten Rohstofftalk ist schon wieder so viel passiert, aber fangen wir mal mit der Reise nach China an. Und China hat uns ja auch ordentlich unter Druck gesetzt, oder die ganze Welt, wenn es um seltene Erden ging. Exportkontrollen gab es da zum Beispiel und der Außenhandel wird kontrolliert. Kann der Kanzler mit seiner Delegation denn da was erreichen?
Ja, ich denke auf alle Fälle schon. Ich meine, tendenziell ist es ja eh, bin ich ein Freund davon, dass man miteinander kommuniziert und spricht, anstatt dass man sich abschottet und beleidigte Leberwurst spielt. Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, weil China ist erstens als Exportweltmeister, wir haben sehr starke Handelsverpflichtungen mit China, egal in welche Richtung, Importe, Exporte, und wie du ja schon gesagt hast, gerade das Thema Rohstoff ist natürlich auch ein enorm wichtiges Thema. Da hat China im vergangenen Jahr schon die Daumenschrauben mal gezeigt, mal angedeutet, dass man durchaus Mittel hätte oder Mittel und Wege hat, um die eigenen Interessen auch ein bisschen robuster durchzusetzen, wenn man gar nicht anders weiterkommt. Und allein deswegen ist es schon sehr, sehr sinnvoll, dass man da sich in China als deutscher Bundeskanzler plus Delegation mal blicken lässt, um mal einfach zu diskutieren und auch zu zeigen, wo die Interessen liegen. Und natürlich, du hast gesagt, Rohstoffe, ganz wichtiges Thema, weil China in sehr vielen Rohstoffen ja fast monopolistisch in der Herstellung der Rohstoffe und besonders in der Raffination dieser Rohstoffe bedeutet. Wir sind, kann man nicht leugnen, in einem recht hohen Maße abhängig davon, dass wir aus China bestimmte Rohstoffe wie seltene Erden importieren können, aber auch Metalle und andere Rohstoffe ebenfalls, andere Commodities. Und deswegen denke ich, dass es schon enorm wichtig ist, diese Reise zu machen, zu zeigen, da sind unsere Interessen, wie können wir euch helfen, wie könnt ihr uns helfen, weil auch China hat natürlich ein Interesse daran, die EU ist ja auch einer der größten Handelspartner für China. Deswegen denke ich mal, beide Seiten haben Interesse daran, dass man da jetzt ganz gute Wege, Mittel und Wege findet, miteinander umzugehen.
Du sagst es, wir sind sehr abhängig von anderen Partnern. Können wir diese Abhängigkeit denn irgendwie abschütteln?
Ja, schwierig, würde ich sagen. Ein guter Versuch ist schon, oder ein gutes Mittel vielleicht, dieses Mercosur-Abkommen mit Südamerika. Das hängt ja jetzt wieder so ein bisschen in der Schwebe drin. Aber da gibt es ja dann auch Hoffnung, wenn das erste Land in Südamerika diesen Mercosur-Vertrag unterzeichnet, dass man zumindest diese Handelsvereinbarung schon in Gang setzen kann. Weil da natürlich auch, Südamerika ist auch ein Kontinent, wo man sehr viele Rohstoffe herbeziehen könnte, auch seltene Erden, zum Beispiel in Brasilien. Die EU ist ja nicht nur Deutschland immer alleine, sondern die EU bemüht sich jetzt auch, andere Handelspartner ins Boot zu holen. Gerade Australien hat auch schon mit den USA so einen Handelsvertrag geschlossen. Da gibt es wohl auch momentan Bestrebungen. Indonesien, ganz wichtiger Partner auch, was Rohstoffe anbelangt, Nickel, Aluminium und Ähnliches. Also da ist die EU und Deutschland schon unterwegs, weil das Problem ist, wir haben auch hier bei uns in Deutschland, wenn man möchte, auch durchaus seltene Erden im Rheingraben. Wir haben auch andere Lithium jetzt im Erzgebirge, sagt man, aber bis da die Produktion in Gang kommen würde, würde erstmal schon so viel Wasser den Main hier hinabfließen, dass da wahrscheinlich, dass ich schon dreimal in Rente bin bis dahin. Und das zweite Problem ist die Raffinierung von gerade seltenen Erden, die sehr umweltbelastend ist, die wir in Deutschland ungerne wahrscheinlich dann in Gang setzen würden. Bedeutet, da müssen wir uns dann tatsächlich, wir sind abhängig von anderen Ländern, das kann man nicht leugnen. Wir sind ein rohstoffarmes Land und deswegen müssen wir halt schauen, auch wie wir dann durchlavieren. Wir werden uns niemals, glaube ich, selbstständig mit Rohstoffen versorgen können.
Anderes Thema, Öl, das wird hoffentlich nicht den Main runterfließen.
Hoffentlich.
Die USA wollen die Ölförderung in Venezuela ankurbeln. Kann das den Ölpreis auch nochmal deutlich beeinflussen?
Ja, kann auf lange Sicht, würde ich sagen. Jetzt auf kurze, mittlere Sicht. Jetzt ist in Venezuela in den letzten Jahren nichts investiert worden. Richtig in die Ölförderung ist das Land, kann man sich kaum vorstellen, mit den größten bekannten Erdölvorkommen der Welt. Also nicht Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Russland oder USA, sondern ist tatsächlich Venezuela. Jetzt ist in den vergangenen Jahren dort halt nichts investiert worden. Es gab ja auch dann die Sanktionen gegen die Ölexporte. Die Exporte Venezuelas sind ja eher Richtung Asien gegangen als Richtung Westen. Und da Ja, kann man sagen, langfristig auf alle Fälle, kurzfristig denke ich nicht, weil das einfach zu viel Investitionen erfordert. Auch einige US-Firmen, die angesprochen wurden, haben sich ja so ein bisschen zögerlich gezeigt, weil da muss man dann tatsächlich sehr viel Geld rein investieren. Und wir haben ja momentan Ölpreise im vergangenen Jahr gehabt, zumindest, die jetzt nicht unbedingt neue Förderquellen incentiviert haben. Es gibt Prognosen von der Internationalen Energieagentur, dass wir dieses Jahr einen hohen Angebotsüberschuss haben. Gab es Ende vergangenen Jahres, zumindest war das so die Prognose. Und deswegen glaube ich, dass kurz- bis mittelfristig da sich nichts, dass sich das nicht auf den Ölpreis auswirken wird, aber langfristig wird das natürlich immer das Angebot steigern.
Wie steht es denn generell um Öl? Kann man da dieses Jahr noch einiges erwarten beim Ölpreis?
Ich denke schon. Wir haben momentan jetzt auch relativ starke Bewegungen, auch Volatilität wird ein bisschen drin. Das hängt mit dem Thema USA-Iran zusammen. Also geopolitischer Grund, da wird momentan in die Ölpreise eine Risikoprämie eingepreist, die meiner Ansicht nach auch gerechtfertigt ist. Man weiß ja nie, in welche Richtung das Ganze hingeht. Die Händler oder Anleger, Investoren fühlen sich momentan wohler, wenn sie halt davon ausgehen, dass der Ölpreis auch mittelkurzfristig auf einem höheren Niveau bleibt. Wir sehen dann immer je nach Nachrichtenlage, man kann tatsächlich dann im Ölpreis absehen, wie die Erwartung der Märkte ist auf einen Verhandlungserfolg zwischen USA und Iran. Je höher der Ölpreis ist, desto skeptischer sind die Märkte, je niedriger ist, desto positiver bewerten sie das Ganze. Also das ist ja schon mal einer der Gründe momentan. Das andere ist, wir erwarten dieses Jahr global gesehen ungefähr 3% Wirtschaftswachstum. Bedeutet, es wird auch mehr Öl gebraucht werden. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir von den fossilen Brennstoffen weg können. Wird hoffentlich immer mal der Fall sein, aber jetzt nicht in den nächsten Monaten oder Jahren. Bedeutet, das könnte die Ölnachfrage ankurbeln. Wir haben jetzt hier in Deutschland einen sehr kalten Winter mal gehabt. Haben wir gesehen, Gasvorräte gehen runter. Wir sind hier quasi durch Schnee und Eis in die Börse rüber gestapft. Sind froh, dass wir gesund hier angekommen sind. Also das zeigt auch, ihr Ölnachfrage für die noch heizen, auch wahrscheinlich diesen Winter deutlich höher. Und deswegen, was kann man da erwarten? Ich glaube, die Volatilität geht weiter, geopolitisch auf alle Fälle. Und wo die Reise nun hingeht, wird sich zeigen. Ich denke mal, allgemein so auf dem derzeitigen Niveau sind die Ölpreise eigentlich relativ fair bewertet für alles geopolitisches Umfeld. Also wenn jemand darüber nachdenkt, was mit Öl zu machen, ich persönlich würde da vielleicht eher ein bisschen an der Seitenlinie stehen, mal gucken, wo da die Reise hingeht.
Schauen wir mal auf einen anderen Indikator, einen anderen Barometer für die Weltlage, vor allen Dingen Gold und auch Silber. Aber wir haben ja Ende Januar den großen Anstieg auf die Rekordhochs gesehen und dann gab es einmal diesen Knall. Momentan tendiert Gold so bei plus minus $5,000 pro Unze. Wo stehen wir denn da aktuell?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten dann, ich glaube, der Kanzler Kohl hat immer gesagt, Gnade der frühen Geburt. Wir hatten das Pech des frühen Drehens, dass wir das letzte Mal vor den 5.600 fast Dollar die Unze und $120 in Silber uns unterhalten hatten. Wir haben tatsächlich dann eine Beschleunigung gesehen Ende Januar, die meiner Ansicht nach einfach völlig überzeichnend gewesen ist. Also auch in Silber irrsinnig. Der Preis hat sich ja vervierfacht. Seit Beginn 2025, der Goldpreis schoss durch die 5.000 durch und schwupps waren wir fast, also 5.600 gewesen. Dann kam diese Korrektur, die du erwähnt hast. Ich denke, da die Problematik war gewesen, dass sehr viele Händler nicht mit diesen hohen Preisen gerechnet haben. Es gibt ja einen starken Termin- und Optionsmarkt, auch in Edelmetallen. Und viele Positionen durften da in diesen schnellen Anstieg in Schieflage geraten sein. Es geht also hoch, Optionen für diejenigen, die sich ein bisschen mit auskennen. Es gibt ja einen, der kauft eine Option, einer, der verkauft die Option. Und wenn der Goldpreis jetzt gestiegen ist, dann muss er Gold nachkaufen. Und zwar schnell, wenn der Preis schnell steigt und wenn der Goldpreis fällt, dann muss er schnell wieder verkaufen, einfach um seine Position zu retten und zu retten, was zu retten noch ist, hoffentlich. Also bedeutet markttechnische Gründe, meiner Ansicht nach hauptsächlich dafür verantwortlich. Jetzt haben wir so eine Phase, glaube ich, wo die Erde ein bisschen verbrannt ist. Viele haben sich die Finger verbrannt, halten sich jetzt erstmal zurück. Positionen sind kleiner geworden. Und du hast gerade gesagt, wir bewegen uns so ein bisschen um die $5.000 die Unze rum, mal 5.100, 4.900, also jetzt ein bisschen wenig zielgerichtet. Da würde ich einen Schritt zurückgehen, wenn wir an Oktober denken. Da gab es eine ähnliche Phase, da war der Goldpreis über 4.300, glaube ich, gestiegen, ging runter auf 3.800 und ist erstmal eine Zeit lang seitwärts. Ich glaube, mit so einer Phase sind wir jetzt auch. Wir gucken erstmal, wo jetzt der Hase hinhoppelt. Also Ostern ist noch ein bisschen hin, aber die ersten Hasen habe ich im Jong schon gesehen. Also da schauen wir erstmal, wo er jetzt links oder rechts hinhoppelt, rauf oder runter. Und ich denke, dass so eine Konsolidierungsphase, wobei vieles da verspricht, dass eigentlich die Grundstimmung immer noch positiv ist.
Nicht die Hasen, aber einige Experten haben gesagt, buy the dip, also im Tief kaufen. Wäre das denn jetzt eine Möglichkeit bei Gold und Silber?
Ja, ich habe neulich eine Veranstaltung gehabt im Ausland. Da waren tatsächlich in einem sehr goldaffinen Land. Da haben alle gesagt, boah, war super, dass es nochmal runterkam. Bei 4.500 haben wir gekauft, das geht. Ne? Und habe ich von vielen gehört. Die Frage ist natürlich, wir haben jetzt eine Phase auch, wir sehen das ja, Volatilität ist sehr hoch. Silber bewegt jeden Tag 5% rauf oder runter. Kann man auch fast eine Münze schmeißen, wo es am Abend ist. Kann man sagen, ja, für einen Anleger, ich würde nicht kurzfristig sagen. Ich glaube schon, dass ich würde eher in Gold investieren als in Silber. Das haben wir letztes Mal auch schon so auf den Tisch gelegt. Mittel- bis langfristig sehe ich, dass ich für Gold durchaus Potenzial. Die Lage hat sich ja nicht geändert, geopolitisch, handelspolitisch, auch Staatsverschuldungsthemen, Währungsthemen, also alles spricht eigentlich weiter ein bisschen für den Goldpreis. Und wenn ein Anleger mittel- bis langfristig unterwegs ist, würde ich sagen, ja, kann man durchaus jetzt noch kaufen. Wir sind ja jetzt auch 10% unter den Höchstständen runter. Auf kurze Sicht kann es sein, dass wir tatsächlich noch mal ein paar Rückschläge sehen, wenn auch die Positionen ganz rausgewaschen werden müssen, die jetzt noch unter Wasser sind. Aber das ist halt, ich würde es momentan nicht aus einer Zocker-, aus einer Trading-Perspektive sehen. Das ist sehr schwer vorherzusehen, wo es jetzt die Reise hingeht. Aber mittel- bis langfristig orientierte Anleger würde ich sagen, ja, da könnte man es durchaus über Käufe nachdenken.
Das spricht für positive Prognosen für Edelmetalle 2026 weiterhin?
Ja, genau. Also wir sind jetzt dabei, unsere Prognose für März 2027 zu basteln. Unsere Kollegen in London haben jetzt neulich ihre Prognose angehoben. Es waren $6,000 die Unze bis zum Jahresende. Ich habe auch von vielen anderen Banken aus dem Ausland, gerade USA, Prognoseanhebungen gesehen, so zwischen $5,700 und $6,300 die Unze. Kann natürlich ein Warnsignal sein, dass jeder bullisch ist und steigende Preise erwartet, aber ich glaube im Großen und Ganzen reflektiert das, dass der Investment Case für Gold eigentlich noch da ist und deswegen denke ich mal, da könnte noch einiges auf uns zukommen.
Worauf schaust du sonst noch aktuell an den Rohstoffmärkten?
Ja, an den Rohstoffmärkten aktuell immer noch schauen wir ein bisschen hauptsächlich Edelmetalle. Wie gesagt, der Silberpreis ist jetzt immer noch außer Rand und Band. Da haben wir jetzt von $120 die Unze runter auf 70 und jetzt irgendwo zwischen 70 und 80 hin und her. Das ist ein Markt, wo ich momentan noch eher so ein bisschen die Finger von lassen würde. Vielleicht, wenn er nochmal runterkommt, auch bei The Dip. Da würde ich sagen, schauen ja viele weiter. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, gesagt. Gold-Silber-Ratio. Wie teuer ist Gold im Verhältnis zu Silber? Wenn Gold steigt, müsst ihr auch Silber nachziehen irgendwann. Also da langfristig orientierte Anleger vielleicht ja, kurzfristig eher vorsichtig sein. Sehr stark sind noch Basismetalle momentan auch im Fokus. Da ist immer noch dieses Megathema, gerade Kupfer haben wir schon häufiger drüber geredet, Datacenter, Stromverbrauch, habe ich wieder so eine Chart gesehen, der Strompreise in den USA hochschießen. Also Industriemetalle, gerade Kupfer und Co., denke ich auch da für langfristig orientierte Investoren, Anleger immer noch ein Thema.
Die Rohstoffmärkte sind auch einfach nicht langweilig.
So ist es.
Dankeschön an Gerne, Michael Manuel. Blumenroth von der Deutschen Bank, Rohstoffanalyst. Danke, dass du da warst.
Ich freue mich, danke.
Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.